Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
Planvoll handeln in der Unsicherheit. Die bewegte Strategie von Thomas Hutzschenreuther.
Organisationen bewegen sich aktuell in einem Umfeld, das volatiler ist und unberechenbarer erscheint denn je. Der Fokus liegt bei vielen Unternehmen dementsprechend darauf, ein möglichst hohes Maß an Agilität zu erreichen. Langfristig für die Zukunft zu planen, die eigenen Schritte vorauszudenken, kurzum strategisch zu denken und zu handeln, scheint angesichts dessen fast schon aus der Zeit zu fallen. Denn, so fragen sich viele, was nützen Strategien, wenn die Welt morgen bereits anders aussehen wird als heute? Wie rasend das Tempo der Veränderung ist und wie groß die damit einhergehende Verunsicherung ist derzeit vor allem im Bereich der künstlichen Intelligenz zu beobachten. Die Umwälzungen, die mit KI auf Unternehmen, Führungskräfte und Mitarbeitende zurollen, sind enorm und ihre Folgen sind schwer einzuschätzen.
Doch dass Strategiearbeit in all dieser Verunsicherung obsolet wäre, ist ein Irrtum, der auf einem Missverständnis über Strategien beruht. Wenn Strategie als jährliches Ritual verstanden wird, bei dem sich die Firmenspitze trifft, um, garniert mit bunten Bildern, einen Plan auszuarbeiten, der jedoch nicht über das Papier hinauskommt, auf dem er steht, ich nenne es Strategy by PowerPoint, ist das wenig hilfreich. Als Denk- und Entscheidungsdisziplin für Führungskräfte ist Strategie dagegen gerade in dynamischen Umfeldern unverzichtbar. Denn Strategie ist kein Maßnahmenkatalog. Sie ist vielmehr die gedankliche Vorwegnahme von Handeln, von möglichen Entwicklungen und Wirkungen unter Unsicherheit mit dem Ziel des Erfolges in einem wettbewerblichen Umfeld. Eine gute Strategie vereint dabei scheinbar gegensätzliche Kräfte. Fokus, Richtungstreue, Durchhaltefähigkeit und Nachdruck mit der Möglichkeit zur schnellen Kurskorrektur durch Variantenreichtum, Anpassungsfähigkeit und Flexibilität.
Im Grunde braucht es nur einige wenige allgemeingültige Prinzipien, um eine Strategie so zu gestalten, dass daraus ein scharfes intellektuelles Werkzeug für Veränderung wird. Ein Werkzeug, das hilft, den eigenen Willen gerade auch dann planvoll durchzusetzen, wenn dieser auf unerwartete Veränderungen trifft.
Einer dieser Orientierungsmarker ist zum Beispiel das Prinzip des Erfolgs. Es besagt, dass es in der Strategiearbeit zunächst einmal darum geht, zu klären, was man wirklich will und was nicht. Denn nur dann kann man seine Strategie mit dem nötigen Nachdruck verfolgen.
Nachdruck ist wichtig, um sicherzustellen, dass eine Strategie nicht als folgenloses PowerPoint-Konstrukt endet. Es braucht ihn, damit die Organisation nicht bei den ersten Schwierigkeiten einknickt. Damit Worten tatsächlich Taten folgen. Und auch, damit sich das Handeln in der Organisation nicht schleichend in eine andere Richtung entwickelt als die vorgedachte. Was wollen wir wirklich und was wollen wir nicht?
Um diese zentrale Frage zu klären, hilft ein möglichst unverstellter, ehrlicher Blick auf das Leitbild, die Organisationssatzung oder auch auf die gelebte Kultur der eigenen Organisation. Auch wenn man sich der Tatsache bewusst sein sollte, dass man sich dem Charakter eines Unternehmens immer nur wird annähern können. Doch gerade im Bewusstsein dessen ist es wichtig, so sorgfältig wie möglich zu ergründen, was wirklich gewollt ist. Unternehmen gewinnen dann womöglich Selbsterkenntnisse, die vom äußeren Bild abweichen, das sie selbst von sich schaffen oder das andere auf sie projizieren. Beispielsweise, wenn sie feststellen, dass sie in erster Linie nach Gewinn für Kapitalgeber streben. Doch ohne Kenntnis eines solchen Kerns lassen sich keine klaren Ziele definieren. Die aber sind wichtig, um eine Strategie beharrlich verfolgen zu können.
Ziele können allerdings nicht deduktiv aus dem Angestrebten abgeleitet werden. Möchte ein Unternehmen etwa zum wertvollsten Unternehmen der Welt werden, gibt dies noch keinen Aufschluss darüber, über welche Ziele das erreicht werden soll. Schließlich gibt es unzählige Zielmarken, die in Frage kämen. Ziele erfordern daher stets eine aktive Entscheidung. Dabei kommt es nicht zuletzt darauf an, die Mindestanforderung zu erfüllen, dass die Ziele nicht im Widerspruch zu dem stehen, was grundsätzlich angestrebt wird. Beispiel: Ein Familienunternehmen, das seine Unabhängigkeit bewahren will, würde durch zu gierige Wachstumsziele seine Identität gefährden. Zumindest wenn es für das Wachstum auf Außenfinanzierung angewiesen ist. Daher gilt, entweder man strebt tatsächlich das an, was man anstrebt, womit bestimmte Ziele von vornherein ausgeschlossen sind, oder aber man strebt etwas anderes an, wodurch bestimmte Ziele sinnvoll werden.
Während das Angestrebte die Blickrichtung vorgibt, dienen Ziele als Wegmarken. Das bedeutet, sie sind das zentrale Mittel, um prüfen zu können, ob man mit einer gewählten Strategie erfolgreich ist oder ob die Strategie einer Korrektur bedarf. Entscheiden sich Akteure dagegen nicht für konkrete, überprüfbare und zeitlich definierte Ziele, können sie auch keinen Erfolg haben. Dann haben sie lediglich Ergebnisse.
Bei aller Klarheit in der Blickrichtung gilt jedoch, in Sachen Strategie gilt stets das Prinzip der Unsicherheit. Selbst intendierte Handlungen führen oft nicht verlässlich zu gewünschten Wirkungen, ganz zu schweigen von nicht intendierten Handlungen. Zu viele Einflüsse liegen außerhalb der eigenen Kontrolle, insbesondere auch das antizipierte und nicht antizipierte Verhalten anderer Akteure am Markt. Die Erkenntnis, dass Strategie immer mit Handlungs- und Wirkungsunsicherheit einhergeht, erscheint trivial. Tatsächlich ist sie aber für viele Strategieverantwortliche nur schwer zu akzeptieren. Was sie sich wünschen, sind präzise, auf Wissen basierende Prognosen für die Zukunft. Doch dieses Wissen kann es nicht geben, denn der zukünftige Erfolg geht auf Ursachen zurück, die sowohl in der Vergangenheit als auch erst in der Zukunft liegen. Man müsste alle bereits aus der Vergangenheit heraus feststehenden Ursachen kennen und man müsste alle in der Zukunft entstehenden Ursachen sicher vorhersagen können, um solch ein Wissen zu generieren. Dazu wiederum müsste man sämtliche Gründe kennen, aus denen die Ursachen hervorgehen. Dies ist, sofern andere Akteure beteiligt sind, nicht möglich. Schließlich hat bislang noch niemand die menschliche Willensbildung entschlüsselt. Mit anderen Worten, solange man den Menschen nicht in den Kopf schauen kann, lassen sich Strategieprobleme nicht kausal lösen.
Selbst statistische Wahrscheinlichkeiten zu bemühen, hilft nicht weiter. Zwar kann man mit Blick in die Vergangenheit Häufungsverteilungen ermitteln, doch daraus Wahrscheinlichkeiten für die Zukunft abzuleiten, ist nur Vermutung, da es keine Gewissheit darüber geben kann, dass die zukünftige Verteilung der vergangenen entspricht. Hinzu kommt, Häufigkeitsverteilungen beruhen immer auf einer begrenzten Merkmalsauswahl und sind daher Vereinfachungen. Würde man alle Merkmale maximal ausdifferenzieren, bliebe pro Merkmalskombination höchstens ein Individuum, da reale Objekte nie vollständig identisch sind. Deshalb gelten statistische Wahrscheinlichkeiten stets nur für Gruppen, nicht für einmalige Einzelsituationen, etwa ein bestimmtes Produkt oder ein Unternehmen in seiner einzigartigen Lage.
Was Strategieverantwortlichen bleibt, sind daher subjektive Wahrscheinlichkeiten, die auf ihrem individuellen Sicherheitsempfinden bzw. ihrer Vorstellungskraft beruhen. Sie ergeben sich entweder aus der Fortschreibung eines in der Vergangenheit identifizierten Musters oder sind das Ergebnis eines kreativen, imaginären Prozesses. Es ist aber gar nicht so wichtig, wie die Vermutungen zustande kommen. Wichtiger, um eine Strategie mit Nachdruck verfolgen zu können, ist, dass man sie sich selbst und anderen gegenüber plausibel begründen kann. Das heißt, man kann für seine Strategie angeben, warum man die Wirkungen der Strategie so erwartet, wie man sie erwartet. Dies schließt ein, angeben zu können, warum man meint, dass sich die anderen Akteure so verhalten werden, wie man dies annimmt.
Da strategische Annahmen fehlgehen können, muss schon bei der Entwicklung einer Strategie mitgedacht werden, was im Abweichungsfall geschehen soll. Dies kann zweierlei bedeuten. Erstens, man arbeitet einen Plan B für den Fall eines nötigen Strategiewechsels aus. Gefragt ist dabei das Denken in Szenarien und Wenn-Dann-Logik. Mögliche Abweichungen werden vorweggenommen und mit vorbereiteten Reaktionen verknüpft. Ein Plan B kann ein Richtungswechsel sein, bei dem die Ziele gleich bleiben. Er kann aber auch so weit gehen, dass er auch die Anpassung von Zielen einschließt, sollte sich herausstellen, dass ursprünglich gesetzte Ziele unerreichbar sind.
Der Haken an der Sache ist, ein Plan B hat seinen Preis. Dieser besteht neben dem Planungsaufwand vor allem darin, dass ein Unternehmen Kapazitäten unterhalten muss, ohne die ein Strategiewechsel nicht möglich ist. Es muss beispielsweise parallel zu bestehenden, neue Technologien entwickeln und liquide Mittel vorhalten. In der Praxis spricht man in diesem Zusammenhang von finanziellem, sachlichem oder organisatorischem Slack. In Zeiten geringer Volatilität, wie vor dem Ausbruch der Corona-Krise, wird Slack typischerweise als ineffizient verteufelt. Krisen dagegen zeigen, wie wertvoll Slack sein kann. So ist Apple unter anderem aufgrund redundanter Kapazitäten zur Chipproduktion besser durch die Corona-Krise gekommen als viele Wettbewerber. Dennoch sind die Kapazitäten zum Vordenken möglicher Ereignisse und die Ressourcen für einen Strategiewechsel stets begrenzt. Deshalb kann man trotz Plan B immer noch unangenehm überrascht werden, wenn ein Ereignis eintritt, das nicht vorgedacht wurde.
Die zweite Möglichkeit, mit der unumgänglichen Unsicherheit umzugehen, ist die, sich bedingungslos an eine Strategie zu binden, also ganz ohne Plan B zu agieren, dies aber im vollen Bewusstsein, dass es schiefgehen kann. Manchmal ist ein solches Vorgehen nötig, weil es schlicht an Ressourcen und Kapazitäten fehlt, etwa bei vielen Start-ups. Vielleicht lehnt man aber auch einen Plan B ab, weil dieser damit verbunden wäre, Ambitionen und damit auch Ziele nach unten anzupassen. Oder man verzichtet bewusst darauf, weil man dem Impuls vorbeugen will, seine Strategie sogleich zu ändern, wenn sich die Bedingungen geändert haben. Tatsächlich reicht, wenn man auf Widerstände stößt, häufig etwas anderes aus. Flexibilität in den Mitteln oder, anders ausgedrückt, das Prinzip der Veränderung.
Ein Beispiel aus der Historie des Boxsports. Im tropisch heißen Kinshasa in Zaire stand der Boxer Muhammad Ali im Jahr 1974 beim berühmten Rumble in the Jungle einem Gegner gegenüber, der ihm an Schlagkraft weit überlegen war: George Foreman. Ali war bekannt für seinen tänzelnden Stil. Doch ab der zweiten Runde wählte er eine völlig andere Taktik. Er verhielt sich passiv. Er ließ Foreman wieder und wieder auf seine Deckung einschlagen. Mit zunehmender Kampfdauer ermüdete sein Gegner zunehmend und Ali gewann. Sein Vorgehen ist ein gutes Exempel dafür, wie wichtig es ist, die eigene Vorgehensweise stets auf den aktuellen Kern des Strategieproblems abzustimmen.
Dazu ein kurzer Exkurs. Ein Strategieproblem liegt vor, wenn ein Akteur mit der aktuellen Situation unzufrieden ist und möchte, dass die Zukunft anders aussieht als die Vergangenheit. Jedes Strategieproblem hat einen Kern, den man präzise herausarbeiten muss, um eine nachhaltige Lösung zu finden. Wer beispielsweise das Anliegen hat, der weltbeste Boxer zu sein und das Ziel, seinen Gegner auf einem bestimmten Spielfeld zu schlagen, weiß dadurch noch nicht, wie er handeln soll. Jede Zielsetzung lässt uns Freiheitsgrade dahingehend, wie genau sie verfolgt werden kann. Anhaltspunkte dafür ergeben sich aus der Frage, was eigentlich das aktuell zu lösende Kernproblem ist. Woran scheitert man gerade? Woran sind bislang andere gescheitert? In Alis Fall war das Foremans Schlagkraft. Alis darauf abgestimmte Taktik brachte Foreman zur Ermüdung und verschaffte ihm so etwas, was man in der Strategiearbeit einen relevanten Wettbewerbsvorteil nennt.
Genau darum, um das Prinzip des Vorteils, geht es auch in Unternehmen. Sie müssen erkennen, worin besteht in einer durch eigenes und fremdes Handeln veränderten Ausgangssituation der aktuelle Wettbewerbsvorteil und was heißt das für mein zukünftiges Handeln? Eine Antwort darauf kann man sich allerdings nur dann geben, wenn man die innere Bereitschaft hat, auf Unvorhergesehenes mit angepassten Taktiken und Mitteln zu reagieren. Das impliziert, von vornherein Handlungsalternativen bereitzuhalten, statt sich starr an einen einmal gefassten operativen Plan zu binden. Als Kämpfer etwa nur eine Spezialtechnik zu beherrschen, macht unflexibel und ist dem Gegner leicht. Besser ist es, auch alternative Kampfstile zur Hand zu haben, um über ein Spektrum an möglichen Variablen zu verfügen. Auch ein Unternehmen, das zum Beispiel Marktanteile in einem strategisch wichtigen Kundensegment gewinnen will, tut, wenn Wettbewerber beispielsweise plötzlich aggressiv rabattieren, nicht gut daran, an seiner ursprünglichen Preisliste starr festzuhalten. Es fährt wahrscheinlich besser damit, auf andere Taktiken wie Bundle-Angebote, selektive Rabatte, Pilotpreise oder längere Vertragslaufzeiten mit Preisvorteilen umzusatteln.
Gleichzeitig gilt jedoch, eine Strategie ist umso rentabler, je länger ihre vorteilhafte Wirkung anhält, je persistenter sie also ist. Das Ziel ist daher, Wettbewerbsvorteile derart zu festigen, dass sie nicht so leicht durch Reaktionen der Konkurrenz aufgelöst werden können. Wenn Kunden beispielsweise hohe Wechselkosten haben, nachdem sie das Angebot eines Unternehmens das erste Mal in Anspruch genommen haben, ist das ein Beispiel für einen wahrscheinlich langfristig gesehen sehr tragfähigen Wettbewerbsvorteil. Denn das Unternehmen kann seine so etablierte Kundenbasis nicht mehr so leicht verlieren. Wenn es eine Organisation schafft, Wettbewerber aus dem Markt zu verdrängen, kann dies ebenfalls einen hohen langfristigen Schutz im Wettbewerb bedeuten. Deswegen werden auch Standard Wars so erbittert geführt. Dabei geht es darum, die eigene Technologie, das eigene System als Standard zu setzen, während Wettbewerber dies auch versuchen. Setzt man sich dabei durch, schützt einen der selbst etablierte Standard. Man denke an den Formatkrieg der Videokassettensysteme VHS versus Video 2000.
Persistenz hat allerdings ihren Preis. Sie geht typischerweise mit Investitionen einher, von denen ein Akteur zunächst nicht weiß, ob sie sich lohnen werden. Zudem bindet man sich, etwa an eine bestimmte Technologie, um nachhaltig Wirkung erzielen zu können. Und diese Bindung schränkt die eigene Flexibilität ein. Dies kann zum Problem werden, denn auch bei einer starken Marktposition gilt, ein Wettbewerbsvorteil ist immer bedroht. Setzt ein Boxer etwa auf eine neue Taktik, ist dies für den Gegner zwar zunächst überraschend und kann deshalb zum Erfolg führen, allerdings entschlüsselt der Gegner nach einer Weile wahrscheinlich die neue Taktik und stellt sich darauf ein. Dadurch erodiert der Vorteil und einmal mehr stellt sich ein verändertes Strategieproblem, das neue Antworten erfordert.
Strategien sind somit nie fertig, sondern ein immerwährender Prozess. Fortwährend muss geprüft werden, ob das Strategieproblem noch das gleiche ist oder sich verändert hat, ob der Wettbewerbsvorteil noch gegeben ist oder nicht. Hierzu bedarf es dynamischer Fähigkeiten, Dynamic Capabilities, Fähigkeiten des Lernens und teilweise auch des Verlernens. Ein Akteur mit dynamischen Fähigkeiten ist in der Lage, existierende Lösungen in Frage zu stellen und, sofern erforderlich, Entscheidungs- und Handlungsprozesse neu anzustoßen. Der Ausbau dynamischer Fähigkeiten ist dabei weniger eine Frage von Tools als eine der inneren Einstellung und organisatorischen Disziplin. Man fördert solche Fähigkeiten, indem man eine Kultur der kritischen Selbstreflexion etabliert, die den Mut aufbringt, auch erfolgreiche Muster der Vergangenheit aufzugeben, wenn die äußere Logik der Situation dies erfordert.
Doch Achtung! Dynamische Fähigkeiten bedeuten nicht, jedem Impuls sofort zu folgen. Beharrungskräfte sind wichtig, da sie als Prüfstein für neue Lösungen dienen. Hier schließt sich der Kreis zur Bedeutung von Nachdruck in der Strategiearbeit. Jede neue Strategie muss erst durch ihre innere Logik, ihre Plausibilität überzeugen.
Sie hörten den Artikel Planvoll Handeln in der Unsicherheit – Die bewegte Strategie von Thomas Hutschenreuter aus der Ausgabe Mai 2026 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
KI-Nutzung in HR, die Zwei-Klassengesellschaft und Arbeitswelt 5.0, die neue Mensch-Maschine-Connection.
Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.